Schön, dass wir noch eine letzte Stunde haben können miteinander. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für die Zeit bei euch. Ich werde dann heute Abend weiterfahren nach Down. Sind dann 3 Abende in Down. Und am Donnerstag führen die Geschwister mich nach Köln, ganz in der Früh. Steige ich ins Flugzeug und bin dann schon am Donnerstag am Morgen um 8 oder 7:45 zu Hause. Das ist sehr praktisch heute mit dem Flugzeug. Also, ich werde Grüße von euch mitnehmen und für meine Heimatgemeinde, wir sind eine kleine Gruppe in Hohentengen, das ist schon in Deutschland, also ein Kilometer vor der Grenze oder einen halben Kilometer vor der Grenze in die Schweiz, da haben wir Versammlungen und da werde ich erzählen von der schönen Gemeinschaft mit euch. Vielen Dank. Wir wollen heute Nachmittag noch ein Kapitel uns anschauen. Das ist der 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Es ging um das Thema Probleme und ich hatte ja gesagt, oder es ging um die Frage, wo bekommt man denn die Hilfe? Die Hilfe ist immer bei Gott zu finden. Es heißt in dem Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und an anderer Stelle, alle meine Quellen sind in dir. Und da dürfen wir wirklich dorthin gehen und bei ihm die Antwort suchen auf unsere Probleme. Es ist ja immer so, Gott hilft uns ja immer. Gott hilft uns immer. Aber wie die Hilfe aussieht, das entscheidet er. Es gibt nämlich 2 Arten von Hilfe. Es gibt eine Abhilfe. Und es gibt eine Durchhilfe. Also zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Chef habe in der Firma, mit der mir große Mühe macht, ja, und dann bete ich vielleicht, Herr, tu den Chef weg, damit ich kein Problem mehr habe mit meinem Chef. Ja, das wäre die Abhilfe, wenn Gott den Chef beseitigt. Ja. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Herr mir durchhilft. Das heißt, dass der Herr mich kräftigt und fähig macht, dass ich mit diesem Chef leben kann. Also das wäre dann eine Durchhilfe. Also die Hilfe ist es immer, geholfen wird mir immer, wenn ich bete und wenn ich auf den Herrn mich verlasse. Aber ob das jetzt eine Abhilfe ist oder eine Durchhilfe, das entscheidet er. Meistens ist es eine Durchhilfe. Ja, meistens geht nicht das, was mich stört, weg, sondern meistens lerne ich dann vom Herrn mit diesem Problem umzugehen. Und dadurch lerne ich auch am meisten für meinen Charakter. Aber es ist immer genügend Gnade vorhanden. Es gibt kein Problem, für das nicht genügend Gnade vorhanden ist. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Paulus hat einmal gebetet, er hatte auch ein Problem, ein körperliches Problem, wie es scheint, einen Dorn im Fleisch. Das dürfte ein Leiden gewesen sein in seinem Körper. Und er hat 3-mal zum Herrn gefleht. Er konnte nicht aus Glauben beten, denn er hatte ja keine Verheißung. Aber er konnte einfach beten. Ja. 3-mal hat er gefleht, der Herr möge das wegtun. Und dann hat der Herr ihm geoffenbart, meine Gnade reicht aus für dich. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also die Hilfe Gottes die Hilfe Paulus, die er erfahren hat, war, dass der Herr ihm gezeigt hat, schau, ich habe genug Gnade, das heißt genug Kraft für dich, für deine Situation. Und ich verherrliche mich, denn gerade in Schwachheit oder in der Schwachheit kommt die Kraft Gottes zur Vollendung. Gerade da zeigt sich die Kraft Gottes. Wann hilft Gott? Nun, zu seiner Zeit. zu seiner Zeit. Psalm 1, da steht, dass man, man bringt Frucht zu seiner Zeit. Und da gibt es andere Stellen, eben in 1. Korinther 1 werden wir gleich lesen. Zu seiner Zeit hilft Gott. Und genau dann, wenn wir es nötig haben, genau dann, wenn wir es nötig haben, wird der Herr helfen. Wem hilft Gott? Denen, die zu ihm kommen, mit leeren Händen. Dem, die Armen, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Also, dann wollen wir jetzt zuerst diesen Text lesen. 2. Korinther, Kapitel 1. Ich möchte mal nur diesen einen Vers herausnehmen und dann später dann die anderen Verse lesen. 2. Korinther 1, Vers 5. Dementsprechend, wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so strömt auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns über. Ich denke, in Ihrer Übersetzung wird das auch etwas so sein. Also dementsprechend, wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so strömt auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns über. Worauf ich hier die Aufmerksamkeit richten möchte, ist das Wort Leiden Christi. Probleme können ja viele Gesichter haben. Probleme oder Leiden können viele Gesichter haben. Leiden können, es gibt ja alle Arten von Leiden. Wir denken an körperliche Leiden, wir denken an seelische Leiden, aber diese Leiden können sehr, sehr viel Gestalt annehmen. Ja, es kann ein Leiden sein, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten muss, der eine Mühe macht. Ja, es kann ein Leiden sein, wenn man in einer Umgebung arbeiten muss, wo man am liebsten davonlaufen würde. Und da ist es ganz wichtig, hier ist ein Schlüssel, das ist mein erster Punkt, über Hilfe in Problemen in 2. Korinther 1. Der Schlüssel für Probleme ist, dass ich erkenne, die Leiden und die Probleme, die ich habe, sind Leiden Christi. Hier sagt Paulus, die Leiden Christi kommen reichlich auf uns oder strömen reichlich auf uns. Jetzt denken sich vielleicht manche, das verstehe ich nicht. Der Herr Jesus Christus, der hat doch am Kreuz gelitten. Wieso sagt Paulus, dass die Leiden Christi auf uns kommen und er ist da unterwegs als Missionar irgendwo in Ephesus oder wo er war zu dieser Zeit? Und wie kann er denn sagen, die Leiden Christi strömen reichlich auf uns? Der Herr Jesus Christus, dem geht's doch gut. Der ist erhöht zur Rechten des Thrones Gottes. Der ist der König über alle Völker. Der herrscht. Der sitzt zur Rechten Gottes. Der hat schon fertig gekämpft. Der hat schon gelitten. Was meint denn Paulus, dass jetzt noch der Herr Jesus Christus irgendwelche Leiden hätte? Wieso sagt Paulus, die Leiden Christi strömen reichlich auf uns? Vielleicht erlebte Paulus Verfolgung zu dieser Zeit. Genau was, welche Leiden er erlebte, wissen wir gar nicht. Aber er sagt, die Leiden Christi strömen reichlich auf uns. Was meint der Apostel? An anderer Stelle auch, im Kolosserbrief und auch im Epheserbrief lesen wir, dass der Apostel Paulus freut sich in den Leiden für die Gemeinde und er erstattet, was noch mangelt, an den Leiden Christi. Was meint der Apostel? Manche, es gibt so schwierige Stellen in der Bibel und man überlegt und denkt nach, aber hier ist auch eine große Hilfe, wenn wir ein bisschen verstehen, was der Apostel Paulus meint. Hier nehmen wir das Beispiel, der Apostel wurde verfolgt. Und wenn der Apostel Verfolgung erduldet und leiden muss, dann sagt er, das sind die Leiden Christi. Wieso? Weil Jesus Christus sich so identifiziert mit seinem Volk, dass er mitleidet, wenn sie leiden. Das ist so, wie wenn der Vater, der mitleidet, wenn der Sohn leidet. Ja. Wir hatten einmal, wie war denn das? Wir hatten mal Meerschweinchen in unserer Familie und die Kinder haben sie sehr, sehr geliebt. Und dann hat irgendein Junge hat das Tor aufgemacht und die waren halt dann dahin, die waren weg. Und da war unsere Tochter und die hat geweint, herzzerbrechend. Und als ich sie so sah, da musste ich mitweinen mit ihr, weil diese Meerschweinchen weg sind. Ja. Aber mir hat das nicht gestört, die Meerschweinchen. Mir hat das gestört, der Schmerz, den meine Tochter hat. Das hat mich so selber geschmerzt. Ja. Und in diesem Sinne, die Leiden Christi, der Herr Jesus leidet mit, weil seine Glieder leiden. Der Herr ist das Haupt, die Gemeinde sind die Glieder dieses Leibes Christi. Und er leidet mit. Das ist eine ganz große Hilfe. Das ist ein Schlüssel für Probleme. Es gibt Geschwister, die leiden Probleme, wo sie vielleicht nicht selber schuld sind. Und dann ist es ein großer Trost zu wissen, der Herr, das sind seine Leiden. Das sind die Leiden des Herrn Jesus. Das ist mein Problem, ist sein Problem. Herr, ich gebe dir mein Problem. Und ich weiß, es ist jetzt dein Problem. Das ist ein großer Trost zu wissen. Also der Apostel Paulus leidet unter der Führung des Herrn Jesus. Und ich bin unterwegs, vielleicht werde ich nicht verfolgt um Christi willen, aber die Leiden Christi können verschiedenes Gesicht haben. Die Leiden Christi können ganz anderer Art sein. Und dennoch darf ich wissen, wenn ich leide, der Herr Jesus Christus leidet mit mir mit. Vielleicht denken einige, ja, das ist schon, aber was ist, wenn ich selber schuld bin an den Leiden? Es gibt ja auch Leiden, wo ich selber schuld bin. Nehmen wir ein Beispiel. Petrus hat zum Herrn gesagt, Herr, wenn sie dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und dann hat Petrus den Herrn verleugnet. Der Herr hat es ihm vorausgesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Dann hat Petrus den Herrn verleugnet. Wer war schuld? Der Herr Jesus? Ganz sicher nicht, oder? Petrus war schuld. Und jetzt kam er in ein Problem. Und da heißt es, er weinte bitter. Er weinte bitterlich. Und was macht der Herr Jesus in der Zeit? Als der Hahn krähte, schaut der Herr Jesus den Petrus an. Das war nämlich so, der war unten im Hof und der Herr Jesus war oben im Richthause und da konnte man irgendwie durch die offenen Fenster durchschauen und es trafen sich die Augenpaare. Der Herr Jesus schaut den Petrus an. Er blickte ihn an, heißt es in Lukas Evangelium Kapitel 22, etwa Vers 51 oder 53. Und dann schaut ihn an und als der Hahn krähte, der Herr war ganz bei Petrus. Eigentlich hat der Herr im Moment andere Sorgen gehabt, oder? Als an Petrus zu denken. Aber er war ganz bei Petrus. Und heute ist es auch so. Vielleicht gibt es Dinge, wo ich selber schuldig bin, wo ich mich selber schuldig mache und dann erleide ich Konsequenzen. Und selbst da weiß ich, der Herr Jesus Christus leidet mit mir. Ich leide Konsequenzen. Ja, aber der Herr leidet mit mir. Der Herr nimmt das auch, das Problem, das ich habe, auch auf als sein Problem. Ich bin nicht verlassen, gar nicht. Ich leide unter seiner Führung. Zweitens, also das Erste, ich soll wissen, meine Probleme und Leiden sind Christi Leiden. Sie gehören ihm und er leidet mit. Zweitens, unsere Probleme sind von großer Bedeutung. Für uns und für unsere Seelsorge. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Hier spricht der Apostel von Trost und er spricht von Bedrängnis. Bedrängnis ist aber Leiden. Bedrängnis ist Leiden. Wir sagen oft Stress, oder? Wobei Stress ist nicht genau das Gleiche. Wenn wir einen Mediziner fragen, der wird uns sagen, Stress ist was anderes. Stress ist eine Blockade. Da werden im Gehirn geschieht etwas, wird etwas blockiert. Stress ist immer ungesund. Stress ist ein ungesunder Druck. Aber er spricht von Bedrängnis allgemein. Und wenn wir jetzt Bedrängnis haben, sagt Paulus, dann haben wir einen wunderbaren Gott, der uns tröstet in unserer Bedrängnis. Aber wozu haben wir die Bedrängnis? Er sagt, wir haben die Bedrängnis, damit wir den Trost Gottes erleben und wir erleben den Trost Gottes, damit wir die trösten können, die in Bedrängnis sind. Das heißt, wenn ich etwas durchgemacht habe an Leiden und Bedrängnis und Problemen, und dann habe ich den Trost des Herrn erlebt und erfahren, dann kann ich in meiner Seelsorge an anderen Geschwistern, die auch in Bedrängnis sind, ganz anders umgehen. Ich kann denen ganz anders helfen, weil ich dem sagen kann, du, ich war auch in dieser Schwierigkeit oder in einer ähnlichen Schwierigkeit und ich zeige dir, wie der Herr mich getröstet hat. Das heißt, jetzt kann der Herr mich verwenden als Seelsorger für den Bruder und für die Schwester. In der Bibel gibt es ja keine Seelsorger. Das Wort Seelsorge in dem Sinne, wie das manchmal heute verstanden wird, gibt es nicht. In der Bibel ist jeder Christ ein Seelsorger für den anderen. Und ich darf jedem Christ ein Seelsorger sein, egal wie alt ich bin im Glauben. Aber ich darf eine Hilfe sein für den Bruder und für die Schwester. Und es ist oft ein vernachlässigtes Gebiet. Manche Christen denken, ja, wir haben ja Älteste oder Gemeindeleiter, die sollen sich kümmern um die. Nein. Jeder Christ soll sich kümmern. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Sagt er, kein. Abel war der jüngere Bruder. Soll ich auf den jüngeren Bruder aufpassen? Was ist die Antwort? Ja, natürlich. Natürlich soll ich auf den Bruder aufpassen. Sogar auf den Älteren, wenn er Hilfe braucht. Darf auch der Jüngere auf den Älteren aufpassen? Soll ich Hirte sein für meinen Bruder? Ja, ich soll. Also das Zweite, was wir hier sehen, ist, unsere Probleme sind von großer Bedeutung für uns, weil der Herr uns etwas lehrt und uns auch tröstet ihn darin, damit ich dann für anderen eine große Hilfe sein kann in der Seelsorge. Nur Getröstete können trösten. Mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Drittens, Verse 5 bis 7. Weil dementsprechend wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns überströmt, werden wir bedrängt, dann für euren Trost und eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden. Werden wir getröstet, dann für euren Trost und eure Rettung. Und unsere Hoffnung ist fest für euch. Wissen wir doch, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Der dritte Punkt hier ist ganz einfach, wir dürfen immer mit Trost rechnen. Immer. Das heißt, egal in welcher Situation ich stehe, ich darf immer mit Trost rechnen. Und wenn es noch so trostlos aussieht, man sagt ja oft, das ist eine trostlose Situation oder eine hoffnungslose Situation. Ich darf immer mit Trost rechnen. Durch Gottes Wort, durch Gott, durch Gedanken von Gott. Es kann sein, dass wir, wenn wir die Bibel kennen, kann der Herr uns oft auch einfach ein Wort in den Sinn geben, ein Gotteswort. Das kann man oft erleben. Ja? Wenn wir in der Bibel zu Hause sind, kann der Herr uns ein Wort innerlich lebendig machen, innerlich in Erinnerung rufen. Und wir werden getröstet. Oder wir lesen etwas und werden getröstet. Oder wir haben einen Bruder oder Schwester, der liest uns etwas vor und wir werden getröstet. Es kann auch sein, dass der Herr uns einfach erinnert an seine Gegenwart. Das gibt es auch. Ich habe ein Buch gelesen von einem Bruder, der in China gelitten hat. Der heißt Samuel Lam, das war ein chinesischer Missionar und Gemeindeleiter. Und er hat in jungen Jahren schon sehr gedient, sehr eifrig dem Herrn gedient. Und er wurde dann verhaftet, kam dann in verschiedene Arbeitslager. Und es war sehr, sehr schwer, was er durchzustehen hatte. Insgesamt war er mehr als 20 Jahre im Arbeitslager. Seine Frau hat viel für ihn gebetet, hat immer gehofft, wann er herauskommt. Und er hat sich schon sehr, sehr gefreut, als er herauskommen durfte. Und als er herauskommen kam und die Frau sehen wollte, war sie eben gestorben. Sehr schwer für diesen Mann. Aber was mich so beeindruckt hat, ich kann diese Lebensbeschreibung kann ich sehr empfehlen, Samuel Lamb, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Titel heißt, jedenfalls im CLV-Verlag ist es herausgekommen. Und der Samuel Lamb schreibt dann, oder spricht dann, es sind ja Zitate, spricht dann von, als er dort in dem schweren Arbeitslager war, er war ein schmächtiger Mann, ganz klein, musste sehr, sehr schwere Lasten tragen, furchtbare Dinge tun. Als er da fast am Zerbrechen war, da sagt er, aber die Gegenwart war da. Und er spricht immer von der Gegenwart. Und wenn man das liest, denkt man, was meint er? Die Gegenwart. Er meint die Gegenwart Gottes. Der Herr hat ihm die Gegenwart Gottes so bewusst gemacht, in den schwersten Umständen die Gegenwart Gottes. Und der Herr ist auch für uns, er ist da, die Gegenwart Gottes ist da. So kann der Herr uns trösten, indem er uns einfach seine Gegenwart bewusst macht. Auch durch andere Gläubige. Also der Trost, wir dürfen immer mit Trost rechnen. Viertens, Verse 8 bis 10. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus, über unsere Kraft beschwert wurden, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt, der uns auch von einem so großen Tode befreite und befreit, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird. Der vierte Punkt hier ist, Probleme fördern das Gottvertrauen. Hier spricht der Apostel Paulus davon, dass er in eine Situation kam in Asien, also in Kleinasien, wo die Bedrängnis so groß wurde, dass er sich gedacht hat, jetzt werden wir sterben. Da war jede Hoffnung auf Rettung war dahin. Jetzt werden wir sterben. Er sagt hier, über das Maß hinaus, über unsere Kraft wurden wir beschwert. Kann man sich das vorstellen? Über unsere Kraft hinaus beschwert. Du denkst, vielleicht sagen manche, Gott legt uns keine Lasten auf, die schwerer sind, als wir sie tragen können. Paulus schon. Paulus hat eine Last bekommen, die war schwerer, als er sie tragen konnte. Er sagt, über das Maß hinaus, über unser Vermögen. Also die Last war viel schwerer, als er tragen konnte. Er war am Zerbrechen unter dieser Last. Sodass wir auch am Leben verzweifelten. Das muss eine sehr, sehr große Last gewesen sein. Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt, aber wieso? Im Korintherbrief steht doch, dass der Herr uns nicht über unser Vermögen versuchen lässt. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Da heißt es, 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch erfasst als nur eine menschliche, aber Gott ist treu, der euch nicht über euer Vermögen hinaus versuchen lassen wird, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie werdet ertragen können. Es ist hier ein Unterschied. Hier spricht er von Versuchung und dort spricht er von einer Last, von einer Beschwernis. Das ist ein Unterschied. Kleiner Unterschied, aber doch wichtig. Die Versuchung wird nie so sein, dass du sündigen musst. Nie. Du kannst nie sagen, die Versuchung war so groß, ich konnte nicht mehr widerstehen. Nein, das ist falsch. Wir haben schon gesagt, Gott selber versucht niemanden. Der Anreiz zur Versuchung, der kommt aus dem Fleisch, aus der Lust. Und hier steht, dass die Korinther, die waren in eine Versuchung gekommen. Er sagt, keine Versuchung hat euch erfasst, als nur eine menschliche. Und Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass eine Versuchung an euch herantritt, die euch so zur Sünde reizt, dass ihr unbedingt sündigen müsst. Das ist gemeint. Das lässt Gott nicht zu. Der Satan oder die Lust oder irgendwas will uns reizen, ja? Aber du kannst nie sagen, das war übermenschlich, die Versuchung war so groß und ich konnte nicht mehr widerstehen. Falsch. Du hättest überwiderstehen können. Denn der Herr Jesus, seine Kraft ist da und Gott schickt den Ausgang. Gott schickt auf irgendeine Weise, hätte er seine Hilfe schicken können. Und er schickt sie auch. Das heißt, wir müssen also nicht meinen, es gibt Versuchungen zur Sünde, wo man dann einfach sündigen muss. Nein, das geht nicht. Das ist nicht der Fall. Aber bei Paulus war es so, es gibt aber Beschwernisse, die größer sind, als wir ertragen können und dann sterben wir. Das ist gemeint. Es gibt Beschwernisse, Lasten, die werden so groß und dann erdrücken sie dich. Das hat Paulus gemeint. Die Last war so groß, jetzt dachte ich, jetzt sterbe ich. Und als ich die Lebensbeschreibung von Bruder Lamb gelesen habe, war es auch so. Er dachte sich manchmal, also jetzt breche ich zusammen. Und dann hat der Herr durch ein Wunder ihn nicht sterben lassen. Er hat überlebt. Einmal kam ein Waggon auf ihn zugerast mit einer Geschwindigkeit und er wusste, also jetzt bin ich tot. Da waren so Waggons mit großen, schweren Lasten und er musste da die Waggons irgendwie aneinander hängen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber jedenfalls kommt er und er wusste, jetzt werde ich zerquetscht. Und auf irgendeine Weise, er versteht es nicht, blieb der Waggon stehen. Und hat ihn nicht zerquetscht. Hier haben wir Paulus, der eine ganz, ganz große Bedrängnis erlebt, eine Beschwerde, sodass er am Leben verzweifelte. Und wozu hat er das erleben müssen? Es steht da, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott. Vers 9, jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, also beschlossen, damit wir nicht auf uns selbst uns verlassen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Also er hat aufgegeben, Gott hat ihn in diese Situation geführt. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich weiß nichts mehr. Aber das Ganze ist geschehen, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott. Manchmal lässt Gott ganz schwere Dinge zu, damit wir lernen, nur noch auf ihn uns zu verlassen, nur noch auf ihn zu vertrauen und nicht mehr auf Menschliches. Also Probleme fördern das Vertrauen zu Gott. Dann wollen wir uns das sagen lassen und wollen sagen, ja gut, wenn Gott so ist, dann werde ich ihm weiterhin vertrauen. Probleme fördern unser Vertrauen zu Gott. Bleib dran. Fünftens. Vers 11, wobei auch ihr mit Flehen für uns uns unterstützt, zusammen mit uns, damit von vielen Personen unseretwegen gedankt werde für die Gnadengabe, die uns zuteil geworden ist durch viele. Hier spricht Paulus von Flehen. Fünfter Punkt ist, wenn wir Probleme haben, dann brauchen wir Menschen, die für uns flehen. Paulus hat gesagt, ihr habt für uns gefleht, ihr habt gebetet und jetzt steigt dann viel Dank zu Gott auf. Wenn wir unter Problemen, unter Schwierigkeiten leiden, bitte, dann holen wir uns Leute, die für uns beten. Ruf den an und sagst jenem oder sag es öffentlich in der Versammlung an, ich habe die und die Probleme oder persönlich, je nachdem, um welche Probleme es sich handelt, dass du Leute hast, die hinter dir stehen und für dich beten. Gebetsunterstützung durch andere. Selber beten und auch andere Leute haben, die für uns beten. Das ist eine große Hilfe. Ich habe das selber schon viel erlebt, die für mich gebetet haben. Und ich weiß, der Herr hat geholfen und hat Gnade geschenkt, weil diese Leute für mich gebetet haben. Also die Fürbitte ist eine ganz große Hilfe. Und wir sollen schauen, dass wir Leute haben, die für uns beten. Das war der fünfte Punkt. Und dann der sechste Punkt. Alle Gebete sollen in Gottes Lob münden. Hier wiederum dieser Vers, also er sagt, wobei ihr uns mithelft oder wobei ihr uns unterstützt mit Flehen für uns, damit, mit welchem Ziel? Damit von vielen Personen unseretwegen Dank aufsteige für Gott, zu Gott. Also Gott hat das alles zugelassen und Gott hat viele, und es haben viele gebetet, und das alles ist geschehen, damit jetzt Gott viel Lob empfängt und viel Dank empfängt für die Gnadengabe, die uns zuteil geworden ist. Die Gnadengabe, die uns zuteil geworden ist, das ist die Rettung. Paulus hat weitergelebt. Die Gnadengabe war, dass Paulus noch weiterleben durfte. Er war nicht gestorben in dieser schrecklichen Bedrängnis. Wir wissen nicht, was das war, für welche Bedrängnis das war, aber es war ganz knapp, er war ganz knapp am Tode. Und jetzt der Herr hat ihm die Gnadengabe geschenkt, noch weiterhin zu leben und auch noch weiterhin dienen zu dürfen. Und jetzt danken viele Leute dem Herrn für die Gesundung, für die Genesung des Paulus. Also, das ist der sechste Punkt. Alle unsere Probleme sollen letztlich dahin münden, dass Gott viel Lob bekommt. Mancher denkt sich, wieso denn das? Warum denn da auch das noch, muss ich erleben? Auch dieses noch, diese Schwierigkeit noch. Und dann sagt Paulus, weißt du, warum das ist? Damit Gott gelobt wird. Viele Leute beten und dann erlebst du das Wunder Gottes. Gott greift ein oder Gott hilft dir durch und stärkt dich für diese Situation. Und dann steigt viel Lobpreis zu Gott auf. Alles mündet in das Lob Gottes. Ja, und der siebte Punkt, für die Gnadengabe, das heißt es ja auch in diesem Vers, damit dass Gott gedankt werde für die Gnadengabe, für die Gnade. Alles ist Gnade. Paulus sah sein Leben an als Gnade. Alles ist Gnade. Dass ich jetzt weiterleben darf, ist Gnade. An anderer Stelle sagt er, dass ich arbeiten darf für den Herrn. Das ist Gnade. Alles ist Gnade. Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Alles war Arbeiten für den Herrn, war Gnade. Alles ist Gnade. Alle Erleichterung in den Problemen ist auch Gnade. Wir haben gar kein Anrecht darauf, dass unser Leben problemlos verläuft. Alles ist Gnade. Und die nächsten Probleme kommen sicher. Aber auch das, es ist alles Gnade. Alles ist, dass Gott verherrlicht wird. Wir haben keinen Anspruch oder wir können nicht sagen, Gott, ich will jetzt aber, dass das Problem weg ist und ich will das einfach und du machst das jetzt bitte weg. Das können wir nicht machen, das dürfen wir nicht machen. Es ist alles Gnade. Wisst ihr, was wir verdient haben? Habe ich schon heute diese Woche schon gesagt. Wir haben nur eins verdient, die Hölle. Wir haben nur das verdient. Wir haben nichts anderes verdient. Alles ist Gnade. Das sind jetzt also sieben Punkte, ich wiederhole sie. Erstens, alle Probleme und Leiden gehören dem Herrn Jesus und er leidet mit. Das sollen wir wissen. Zweitens, unsere Probleme sind von großer Bedeutung für uns, weil der Herr uns in der Seelsorge gebrauchen möchte für andere. Nachdem ich da durchgegangen bin, kann ich anderen eine Hilfe sein. Sie sind wichtig für unsere Seelsorge für andere Menschen, denen wir helfen dürfen. Drittens, wir dürfen immer mit Trost rechnen. In jeder Situation mit Trost dürfen wir immer rechnen. Viertens, Probleme fördern das Gottvertrauen, wie bei Paulus. Er kam in diese schreckliche Bedrängnis, damit er sich nur auf Gott verlassen möchte. Also die Schwierigkeiten fördern unser Vertrauen auf Gott. Und fünftens, wenn wir Probleme haben, brauchen wir Gebetsunterstützung durch andere. Sechstens, alle unsere Probleme sollen dahin münden, dass Gott gelobt wird. Und sie werden auch dahin münden, dass Gott gelobt wird und Gott Dank empfängt durch die Hilfe, die er uns gibt. Und siebtens, alles ist Gnade. Auch alle Erleichterung, die wir erleben, ist Gnade. Gnade Gottes. Das hier zu diesem Kapitel, 2. Korintherbrief. Sind noch Fragen? Gedanken? Muss man vorher etwas sehen, um zu danken, oder kommt der Dank vorher, also vor dem? Also hier in dieser Stelle, die wir hier hatten, da ist es natürlich der Dank, der nachträglich kommt. Manchmal darf man auch vorher schon danken, dass man sagt, Herr, ich weiß zwar nicht, welche Lösung du schenken wirst, aber ich weiß ja, dass du eine Lösung schenken wirst, dann danke ich dir dafür. Es gibt Kinder, die so einfach beten, habe ich schon manchmal erlebt. Da haben Kinder gesagt, Herr, danke, dass es so und so werden wird. Und ich dachte, woher weiß er das? Wieso dankt er ihm schon? Das war so ein ganz kindliches Vertrauen. Ja, Gott wird uns ja helfen. Oder? Da waren Kinder, die haben sich verirrt, wussten nicht mehr, wie sie heimkommen. Dann sagen sie, danke, Herr Jesus, dass du uns nach Hause führst. Wir haben ihn schon vorher gedankt. Ja, das ist ein Ausdruck. Das ist ein Ausdruck vom Vertrauen zum Herrn, oder? Dass man ihm dankt. Ja.
Heißt das, dass wer selbst gelitten hat, kann trösten? Das heißt, wenn ich das ähnlich erlebt habe, dann kann ich mich nur und dann kann ich das richtig trösten.
Jedenfalls, wenn ich nur Getröstete können trösten. Also wenn ich getröstet wurde, dann kann ich trösten. Und wenn ich etwas durchgemacht habe, Schweres, und den Trost Gottes erlebt habe, kann ich anderen trösten. Ich muss gar nicht es muss nicht eine Abhilfe gewesen sein, sondern es kann auch nur eine Durchhilfe gewesen sein. Also die Schwierigkeit ist weiterhin geblieben, aber der Herr hat mich mitten in der Situation getröstet, hat mir geholfen. Jetzt kann ich anderen deshalb auch helfen. Also so ist es, was hier Paulus hier sagt, jedenfalls. Damit wir die trösten können mit dem Trost, die in Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Vers 4. In dem Sinn, ja. Ja. Es sind sehr schöne Verse hier und es ist gut, wenn man so einfach drüber nachdenkt. Einmal hat jemand gesagt, es gibt Leute, die sagen oft, ja, wo ist denn dein Gott gewesen? Wo war Gott damals? Wo war Gott? Wo war Gott, als die Juden da verbrannt wurden in den Öfen, da in Auschwitz? Wo war Gott? Hat ein Bruder gesagt, weißt du, wo er war? In Auschwitz. Genau dort war er. Menschen konnten zu ihm rufen. Und man hat auch zu ihm gerufen. Er hat nicht die Menschen erlöst von ihrem Leiden oder nicht herausgeholt, dass sie weiterleben konnten, sondern hat sie zu sich genommen. Das gibt es auch. Oder wo war Gott, als der Mose in der einsamen Wüste die Schafe hütete? Wo war er? Dort, bei Mose, in der Wüste, im brennenden Busch. Wo war Gott, als Daniel und seine Freunde leideten? Im Feuerofen? Ja, im Feuerofen war er. Aber wisst ihr, das Leiden von Daniel und seinen Freunden, das Leiden vorher war schwerer. Das Leiden vorher, bevor sie in den Feuerofen kamen, war schwerer als der Feuerofen. Im Feuerofen war der Herr Jesus und hat sie befreit. Aber das Leiden vorher war schwerer. Da sind diese Freunde und dann, wir wissen nicht, ob sie verheiratet waren, aber oft waren diese jungen Leute schon verheiratet. Und wer weiß, vielleicht hatten sie schon Kinder. Und dann hieß es, wir müssen da in die Ebene Duma gehen, müssen dort anbeten, das Götzenbild anbeten. Und die Kinder sitzen beim Frühstück und hören das, was der Papa zur Mama sagt. Und da fragen sie, und Papa, was macht ihr jetzt? Geht ihr dorthin, die Götzen anbeten? Dann sagt der Papa, nein, wir beten sie nicht an. Wir gehen hin, aber wir beten sie nicht an. Ja, aber was geschieht dann mit euch? Dann kommen wir in den Feuerofen. Das zu sagen den Kindern und sich das vor Augen zu führen, diese Entscheidung zu treffen, mit dieser Entscheidung wähle ich den Feuertod. Das war ein Leiden, das war schwer. Aber dann gingen sie und der Herr war da. Der Herr war da mitten im Ofen. Der Herr ist bei uns und er will diese Entscheidung. Der Herr verlangt, der Herr möchte diese Entscheidung haben. Er sagt, Herr, koste es, was es wolle. Wir bleiben bei dir. Wir machen nicht mit. Dann erlebt man die Hilfe. Die Hilfe war aber erst, als sie in den Feuerofen geworfen wurden. Die Hilfe war vorher nicht da. Da war nur die Entscheidung. Gott wollte schauen, sind sie bereit? Dann waren sie bereit und dann war die Hilfe da. Ja, wozu haben wir diese Probleme? Noch ein letzter Punkt hier. Wozu haben wir denn diese Probleme? Überhaupt, warum? Ein Bruder hat mal gesagt, damit wir lernen, dass Gott Gott bleiben will. Damit wir lernen, dass Gott Gott ist und nicht wir Gott sind. Wir würden ja ganz gerne sagen, Herr, ich möchte, dass mein Leben so und so abläuft. Also keine Schwierigkeiten, alles glatt. Und dann möchte ich dir natürlich dienen auch. Viel Frucht sehen und so weiter. Aber Gott sagt, nein, ich mache es anders. Gott sagt uns, ich bin Gott und du dienst mir. Warum haben wir Probleme? Wozu haben wir Probleme? Damit wir lernen, dass Gott Gott ist. Damit dieser Gott verherrlicht wird. Damit dieser Gott verherrlicht wird. Ah, da habe ich noch einen Vers, den ich lesen wollte. 2. Korinther 4, Vers 7. Aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei von Gott und nicht von uns. Paulus sagt hier, in Vers 8 sagt er, wir sind in Beengung, aber nicht erdrückt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit tragen wir das Sterben des Herrn Jesus im Leibe umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe geoffenbart werde. Er hat viel durchgemacht. Und er sagt, wir haben diesen Schatz. Der Schatz, der ist Jesus Christus. Der Schatz ist das Licht, das Gott in uns angezündet hat. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Unsere Gefäße sind Tongefäße, die sehr schnell zerbrechen. Ein Körper, der schwach ist. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Mit welchem Ziel? Damit klar wird, die Kraft ist von Gott und nicht von uns. Warum bin ich nicht so stark? hat eine Schwester gesagt. Warum kann ich dem Herrn nicht so dienen wie du? Warum bin ich krank? Ich muss sagen, wozu? Wozu? Damit sichtbar wird, wie Gott aus diesem schwachen Menschen wirkt. Wie Gott aus diesem schwachen Menschen Großes tut. Da ist einer, der hat keine Beine und keine Hände. Gibt es auch eine Lebensbeschreibung. Ist gläubig geworden. Hat keine Beine, Entschuldigung, habe ich gesagt, hat keine Füße und keine Hände. Keine Beine und keine Arme. Keine Beine und keine Arme. Nur einen kleinen, schaut aus wie ein Zehen, was er hat. Ja. Und der wollte sich umbringen. Er wollte als Kind, wollte sich umbringen. Und dann kam er zum Glauben. Und dann hat er erkannt, der Herr will mich gebrauchen. Und jetzt evangelisiert er in aller Welt. Ohne Arme, ohne Beine. Und der Herr gebraucht ihn mächtig und es wird klar, dass die Kraft von Gott ist und nicht von den Menschen. Also warum haben wir Schwierigkeiten, damit wir lernen, dass Gott Gott ist, damit dieser Gott verherrlicht wird? Drittens, damit wir uns bewähren, haben wir schon gelesen im Jakobusbrief, damit wir ausharren und uns bewähren. Und damit wir lernen, dem Herrn zu vertrauen, viertens, und damit wir anderen eine Hilfe werden. Also Gott hat Grund, warum Gott hat wirklich ein Ziel mit diesen Problemen. Man könnte noch hinzufügen, damit wir Christus ähnlich werden. Mit dem möchte ich jetzt hier schließen. Ja. Ja. Wie Gott hier die Lösung, ist es ratsam, sich die Lösung auszumalen? Man ist in einem Problem und wie wird Gott hier die Lösung schenken oder wie könnte die Lösung werden? Also grundsätzlich dürfen wir immer überlegen, wie die Lösung ist. Also es gibt ja ganz verschiedene Probleme und ganz verschiedene Schwierigkeiten, ganz verschiedene Umstände. Und es ist sicher gut, wenn wir uns Gedanken machen, wie können wir das lösen, grundsätzlich. Wie können wir das lösen? Wir dürfen mit Gott an die Arbeit gehen. Übrigens, ich habe etwas, das möchte ich hier noch erzählen. Ich habe ein Buch gelesen von einem schwarzen Wissenschaftler aus dem vorvorigen Jahrhundert, 1860 geboren. Der Mann heißt George W. Carver. Der war ein Biologe. Weil er schwarz war, hatte er keine Möglichkeit für eine Ausbildung. Und das Buch heißt Der Mann, der überlebte. Vielleicht kennt der eine oder andere es. Der Mann hat keine Ausbildung gehabt und hat sich dann die Ausbildung gestohlen. Also er hat irgendwo geschaut, wo er in die Schule gehen darf. Und irgendwie hat es dann doch geschafft, sich reinzuschleichen und da was mitzunehmen und dort. Und als er dann 30 Jahre alt war, hat er so seine Schulbildung hinter sich. Und der Mann war höchst begabt. Er hat die Natur untersucht, er hat immer die Natur studiert. Und damals waren ja die Neger, also die Südstaaten in Amerika, lebten von den Baumwollplantagen. Und dann gab es einen Schädling, der hat all diese Baumwollpflanzen also zerstört. Und jetzt war der Lebensunterhalt für diese Menschen, schwarzen Menschen, war gefährdet, also man wusste nicht, was man tun soll. Und dann kam man drauf, und er kam auch drauf, dass man, wenn man dort das verbrennt, wo dieser Schädling war, alles verbrennt und dann die Erdnüsse pflanzt, die gedeihen sehr gut. Und dann haben die das gemacht, haben Erdnüsse gepflanzt, und dann hat man gesagt, was macht man mit den Erdnüssen? Was tut man mit Erdnüssen? Irgendwelche Kinder haben halt Erdnüsse gegessen, aber man konnte mit Erdnüsse nichts anfangen als ja, einfach Erdnüsse essen. Aber von dem kann man ja nicht leben, vom Erdnüsse essen. Was machen wir mit der Erdnuss? Und dann sagte er, hat eine Erdnuss genommen und gesagt, Herr, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Er hatte ein Problem, oder? Ein Problem, wir haben viele Erdnüsse und wissen nicht, was anfangen mit der Erdnuss. Und dann sagte er, gemeinsam gingen wir ins Labor. Gemeinsam, der Herr und ich, gingen ins Labor. Und dann haben wir gearbeitet. Und dann haben wir Also er war hochbegabt, hat sich das alles untersucht, die Erdnuss. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Der Herr hat ihm das Licht geschenkt, hat ihm Licht geschenkt, wozu er die Erdnuss geschaffen hat. Und er kam drauf, dass man aus der Erdnuss 300 Produkte herstellen kann. 300 Produkte. Ich habe es nicht geglaubt. Bis ich es dann gelesen habe, 40 oder 50 habe ich mir dann aufgeschrieben, aber ich habe das jetzt nicht hier, sonst hätte ich es vorgelesen. Man kann alle möglichen Arten von Schmieren und Schuhfett und Süßigkeiten und sogar Austernersatz und Fleischersatz und alle möglichen Öle und für die Kosmetik und Linoleum und aus der Schale hat er Marmor hergestellt und aus der Haut Papier und ganz verschiedene Art Farben. 300 Produkte. Und das war eine neue Industrie in Amerika, die dann entstand. Das ging bis in die Regierung hinein. Er konnte sogar bei der Regierung das vorstellen. Und dann hat man die Erdnusszölle, die Einfuhrzölle für Erdnuss aus China, hat man hochgeschraubt, damit nicht die Erdnuss importiert wird, damit man die eigene Erdnussprodukte dann an den Markt bringen kann. Und hat diese Leute gerettet vor dem Verderben, vor dem Hungertod. Oder vor der Armut jedenfalls. Und was mir gefallen hat, dann nur dieser Gedanke: Herr, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Und dann ging er mit Gott an die Arbeit. Der Herr schickt ein Problem. In dem Fall war es ein großes Problem, oder? Damit Menschen jetzt mit Gott etwas entdecken. Also eine Lösung herausfinden, aber mit Gott. Und der Herr möchte, dass wir die Schöpfung betrachten. Calvin hat gesagt, es ist viel zu groß, wenn wir beten, Herr, wozu hast du die Welt erschaffen? Das ist viel zu groß. Fangen wir mit kleinen Dingen an. Und dann hat er noch gebetet, Herr, wozu hast du die Kartoffel erschaffen? Und dann hat er über 100 Produkte, die man aus der Kartoffel herstellen kann, erfunden. Also, Gott hat uns ganz viel gegeben, aber wir müssen mit ihm an die Arbeit. Und wir haben, wenn wir irgendwelche Probleme haben, mit Gott an das Problem herangehen. Welcher Art das Problem auch ist, mit Gott an das Problem herangehen. Beten, arbeiten und an der Lösung arbeiten. Und der Herr führt, in dem Fall führte er so, oder? Dass er diesem Mann Licht geschenkt hat, damit er erkennt, was in der Schöpfung eigentlich alles drinnen steckt. Und ich denke, wenn wir erkennen, was Gott alles noch erschaffen hat, wir würden staunen. Es ist ja noch ganz wenig erforscht, was in den Produkten, die Gott wachsen lässt, alles drin steckt. Ja, also das ist sehr, sehr ermutigend gewesen für uns. Probleme sind dazu da, um uns etwas zu lehren, um uns Gott groß zu machen. Um uns zu helfen, mit ihm dran zu gehen. Mit dem, ja, sind noch Gedanken, Fragen? Ich denke, wir schließen hier. Wir können wieder in Gebetsgemeinschaft, wollen wir aufstehen zum Gebet.